Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirk's Grow Shop. Und herzlich willkommen bei den DHV News. Ich habe euch gar nicht vorgewarnt letzte Woche. Wir sind jetzt ein bisschen alleine zu Hause, ihr und ich. Der Martin ist ja unterwegs für den Rest des Januar. Die nächsten paar Ausgaben müsst ihr in dem Stil ertragen. Viel zu hell, roter Kopf und so weiter. Aber ihr wisst ja, das muss auch so sein, damit wir uns alle freuen, wenn Martin wieder da ist und wieder schön mit Technik gedreht wird hier und nicht so quasi unplugged, wie ich das jetzt hier mache. Gehen wir gleich in die nächsten Themen rein, in die ersten. Wir haben einen neuen Artikel auf unserer Homepage zum Thema Bundeszentralregister. Der letzte Teil des Cannabisgesetzes ist ja gerade in Kraft getreten, Anfang 2025, mit dem eben jetzt auch Einträge im Bundeszentralregister gelöscht werden können, wenn sie Vergehen betreffen, die jetzt gar nicht mehr illegal sind. Also irgendein Klassiker meinetwegen, ihr seid mit 10 Gramm irgendwo erwischt worden in der Öffentlichkeit, gab ein Strafverfahren. Diese Strafverfahren werden eingetragen im Bundeszentralregister und das könnt ihr jetzt löschen lassen. Und wir haben uns das Ganze uns nochmal angeguckt, also wie das genau ist rechtlich, ja, welche Fälle können genau gelöscht werden und wer ist dafür zuständig und so weiter. Und ich dachte eigentlich auch, wir brauchen da noch ein Musterschreiben oder so, um euch das zur Verfügung zu stellen, euch die Sache einfacher zu machen. Aber tatsächlich ist die Sache relativ einfach, so wie wir uns das jetzt angeschaut haben. Letztendlich braucht ihr tatsächlich nur zu eurem örtlichen Amtsgericht zu gehen. Das muss noch nicht mal das Amtsgericht sein, wo ihr tatsächlich verurteilt worden seid. Ja, wenn ihr mittlerweile nach Berlin gezogen seid oder so, und das war aber eigentlich in Reutlingen, dann könnt ihr zum Berliner Amtsgericht gehen und sagen, hier, ich bin verurteilt worden wegen einer Sache, die jetzt nicht mehr illegal ist. Ich hätte das gerne gestrichen aus dem Bundeszentralregister. Und dann schickt das Amtsgericht das weiter an die zuständige Staatsanwaltschaft bei euch zu Hause oder wo eben die Verurteilung war. Die prüfen das und die sagen dann dem Bundeszentralregister Bescheid, bitte löschen. Das heißt jetzt nicht, dass bei jeder Verkehrskontrolle eure Daten aus dem Polizeicomputer raus sind. Das haben wir damals auch bei der Entstehung des Gesetzes kritisiert, dass das nicht überall dann gelöscht wird, solche Verfahren. Das poppt also im Zweifelsfall weiter bei der Verkehrskontrolle auf, oh, BTM-Straftäter. Aber im Bundeszentralregister ist erstmal weg und das ist deswegen relevant, weil das Bundeszentralregister die Datei ist, auf die zugegriffen wird, wenn man ein Führungszeugnis braucht. Jetzt werden nicht im normalen Führungszeugnis nicht alle Drogenverfahren irgendwie dargestellt, sondern nur die über 90 Tagessätze. Und das sind eben meistens größere Sachen als jetzt die, die jetzt illegal geworden sind. Aber zumindest im erweiterten Führungszeugnis stehen eben auch die kleinen Sachen drin. Und das ist besonders relevant zum Beispiel für Leute, die mit Jugendlichen arbeiten. Die müssen regelmäßig auch nach der Einstellung nochmal so ein Führungszeugnis vorlegen. Und die sind ihren Job los, wenn da irgendwas mit Drogen drin steht. Und da steht auch nicht konkret kleine Menge Cannabis oder irgendwie 10 Gramm Cannabis, sondern da steht Verurteilung nach Betäubungsmittelgesetz wegen BTM. Wird nicht aufgeschlüsselt. Deswegen kann auch nicht dieses Bundeszentralregister selber prüfen. Da sitzen nur ein paar Leute, die Anweisungen der Staatsanwaltschaften bundesweit im Prinzip ausfüllen und diese Datei pflegen, ohne weitere Informationen. Das heißt, deswegen muss eben euer Fall weitergereicht werden an die zuständige Staatsanwaltschaft, die dann eben diese Löschung verursacht oder beantragt oder auslöst am besten. Aber für euch, ihr müsst einfach nur vor das örtliche Amtsgericht gehen und sagen, hier in der Rechtsantragstelle, ich möchte das gerne löschen lassen. Und ihr müsst auch einen Nachweis mitbringen, dass ihr tatsächlich verurteilt worden seid. Also am besten eben den Strafbefehl oder das Gerichtsurteil mitbringen und sagen, hier ist es, das würde ich gerne löschen lassen. Und dann sollte das eigentlich von ganz alleine gehen. Wenn ihr die Papiere nicht mehr habt, dann könnt ihr auch eine eidesstattliche Versicherung abgeben. Aber einfacher ist sicherlich, wenn ihr was dabei habt dazu. Wir haben noch niemanden getroffen, jetzt der das tatsächlich gemacht hat. Ja? Also ich hoffe, das ist wirklich so einfach. Das sieht alles so aus. Ja? Wir haben uns das angeschaut, könnt ihr auch nachvollziehen. Guckt euch das mal an auf unserer Seite. Und berichtet mal gerne hier in den Kommentaren und noch gerne auf unserer Seite unter dem Artikel mit der Kommentarfunktion, dass wir das da direkt beim Artikel haben, wie das bei euch gelaufen ist, ob das wirklich so einfach war, ja, oder ob das irgendwelche Schwierigkeiten aufgetaucht sind, die so in der Theorie nicht vorhersehbar sind. Naja, also wenn ihr in den letzten paar Jahren wegen so einer Kleinigkeit verurteilt worden sind, macht es Sinn, das mal löschen zu lassen. Nächster Punkt, Prozessüberblick. Wir haben jetzt mal zusammengefasst, was dieses Jahr alles an Prozessen angestoßen worden ist. Das war ja unsere Kampagne, die wir dieses Jahr schwerpunktmäßig tatsächlich gemacht haben mit den Spendeneinnahmen vom letzten Jahr. Das ist natürlich auch jetzt gerade interessant, weil die aktuelle Spendenkampagne auch noch läuft. Aber eben fürs letzte Jahr haben wir gesagt, wir unterstützen Prozesse, um wichtige Punkte im Cannabis-Gesetz zu klären. Es war ja klar, da sind ganz viele offene Fragen, die nicht geklärt sind schon im Gesetz, sondern viel Ermessensspielraum lassen und wo sich das mit den Gerichten erstmal einruckeln muss, was jetzt da gilt. Und das haben wir jetzt zusammengefasst. Hatten wir schon mal im Beitrag, habe ich auch schon mal erwähnt, dass wir die Prozesse selber aufgelistet haben. Aber jetzt haben wir auch die Kosten dazu geschrieben. Wir haben also jetzt genau geguckt, wie viel ist schon bezahlt worden an Anwälte im Wesentlichen, aber auch sonstige Kosten. Und vor allen Dingen, wie viel haben wir denn da jetzt noch an Verpflichtungen laufen? Denn es ist ja klar, also das geht teilweise über Jahre, solche Prozesse. Und dann kommen die Kosten ja erst später. Und besonders, wenn die dann bis zum Verfassungsgericht gehen, in manchen Fällen ist damit zu rechnen, dann kann das sehr teuer werden. Und angenommen, die werden jetzt irgendwie alle nicht zurückerstattet, je nachdem, wenn wir fett gewinnen, ja, kann es auch sein, dass wir in einigen oder anderen Fällen auch mal Kosten dann zurückerstattet bekommen. Aber da kann man ja nicht mit rechnen. Wir müssen ja auch gucken, wie mit der Buchhaltung hier läuft, ja, dass der Laden uns nicht hier zusammenbricht, sondern müssen wirklich kalkulieren, welche Risiken wir da eingehen. Und es sind insgesamt tatsächlich jetzt maximale Kosten von 101.000 Euro haben wir da zusammen gerechnet, inklusive unseren eigenen Personalkosten allerdings auch, die da mit drinstecken, mit 14.000 Euro. Nur für dieses Jahr jetzt. Und da kommen natürlich auch noch ein paar Personalkosten dazu, weil wir da ja eben die ganzen Fälle koordinieren. Über 100 Fälle haben wir tatsächlich durchgefilzt in 2024 schon, die uns vorgeschlagen worden sind, wo sich Leute gemeldet haben, gefragt haben, ob wir helfen können. Teilweise haben wir die weitergegeben an Anwälte, diverse Anwälte übrigens, ja, also nicht nur einen. Und haben da halt auch mal die Sache so begutachten lassen, auch das nicht ganz umsonst gewesen. Da kommt also auch ein bisschen was zusammen, eben um dann wirklich belastbar diese Fälle zu prüfen, ob die jetzt eine Chance haben, ob das gute Fälle sind, um damit wirklich ein Grundsatzurteil irgendwie herbeizuführen. Ja, könnt ihr euch angucken, die Liste. Ein paar sind auch schon positiv ausgegangen. Jetzt tatsächlich die ersten guten Rückmeldungen haben wir jetzt schon. Es gibt auch Fälle, die wir dann abgebrochen haben, wo es auch mal ins Geld geht, ja, wo wir was vorhatten. Speziell Popularklage in Bayern, wo wir dann mitgekriegt haben, ja, das machen andere auch, wo die Verknüpfung zustande gekommen ist, eben die drogenpolitischen Sprecher im Bundestag aus Bayern, die haben das ja gemacht und da haben wir uns damit eingeklinkt und dann jetzt nicht weiter irgendwie da für die gleiche Sache nochmal weiter Geld ausgegeben und dafür eben ein bisschen was abgeschrieben und da mitgemacht. So was passiert dann eben auch mal, also muss halt auch mit eingerechnet werden. Ja, und wir haben da verschiedene Sachen dabei, also zum Beispiel ja, Bayern haben wir noch andere Klagen vor, also es ist nicht nur die Popularklage, von der wir schon berichtet haben hier, sondern da kommen auch noch mehr Sachen Richtung Bayerisches Cannabisgesetz, Richtung Bundeswehr. Der Bundeswehr ist der einzige Punkt, wo tatsächlich noch nicht ganz klar ist, dass dieses Verfahren tatsächlich stattfinden wird. Für alle anderen haben wir unsere Betroffenen, die wir da verteidigen. Bei der Bundeswehr haben wir ein Konzept. Und haben einen Soldaten, ja keinen Betroffenen, sondern einen Soldaten, der sagt, ich würde das gerne klären lassen, ob ich jetzt nur wirklich ein lebenslanges Konsumverbot sozusagen oder soweit er zumindest im Dienst ist, 24/7 nicht konsumieren darf, auch nicht im Urlaub und auch nicht irgendwie in seiner Freizeit und so weiter. Halt völlige Ungleichbehandlung mit Alkohol. Der überlegt noch bis Ende Januar, ob er es machen will oder nicht und würde sicherlich freuen, und auch eher zusagen vielleicht, ne, würde die Hemmschwelle eher überschreiten, wenn er nicht alleine wäre, sondern noch mehr Leute mitmachen würden. Also Bundeswehrsoldaten oder wenn ihr welche kennt, die tough sind, die den Mut haben sozusagen, diese Frage mit dem System mal auszukaspern, die sollen sich bei uns melden. Ja? Wir machen gerne ein Vorgespräch, unverbindlich, anonym und besprechen mal, welche Folgen das hat, welche Erwartungen wir dabei haben und welche Fälle passen oder auch nicht passen. Ja, wir haben zum Beispiel einige dabei gehabt, die sich gemeldet haben, die Cannabis als Medizin schon nutzen und ein Rezept haben. Die wollen wir nicht so gerne dabei haben, weil das eben wieder ein anderes Thema ist. Aber ansonsten, ja, wenn ihr sagt, ich bin bereit, vor Gericht zu gehen und zu sagen, ich würde gerne konsumieren, dann solltet ihr euch mal melden bei uns und die Sache sicherstellen, dass wir das auch wirklich klären können für euch, weil ohne einen einzigen Soldaten oder Soldatin natürlich, würde es nicht gehen. Dann Stecklinge versus Jungpflanzen zum Beispiel, schöner Fall, da haben wir auch jetzt gerade diese Woche, ich glaube sogar heute oder gestern, hat Rechtsanwalt Grubwinkler, der bekannt ist bei vielen von euch, der vertritt unsere Ortsgruppe in Halle, Handverband Halle, die Stecklinge verschenkt haben auf dem Marktplatz, an Erwachsene natürlich, und wo die Polizei jetzt sagt und die Staatsanwälte sagen, das ist illegal, Stecklinge verticken ist illegal, beziehungsweise sind es gar keine Stecklinge mehr, sobald die irgendwie in Erde sind. Die große Frage, die viele beschäftigt, wie lange ist ein Steckling und wann darf ich die verkaufen und wann nicht und darf ich es überhaupt? Also das ist wirklich eine Sache, die sehr grundsätzliche Bedeutung hat. Und da hat gerade Rechtsanwalt Grubwinkler eben diese Stellungnahme veröffentlicht auf Twitter. Habe ich euch verlinkt in der Videobeschreibung, könnt ihr euch mal angucken. Also da ist auch ein Schritt vorwärts gegangen. Und auch ein weiterer Erfolg, den wir jetzt schon hatten, ist eine Verfahrenseinstellung, wo es um den Schutz vor Dritten geht. Wo eben, man soll ja sein Cannabis und seine Pflanzen vor Dritten schützen, wegschließen, irgendwie unzugänglich machen. Und die Frage ist ja, wer ist denn jetzt Dritter? Ja, gilt das auch für meine Ehefrau oder für Mitbewohner oder was? Und da eben Mitbewohner ist das Stichwort. Wir haben also von diesen Fällen sogar drei verschiedene Fälle. Und einer davon ist eine Zweier-WG, Wohngemeinschaft, die auf dem Balkon angebaut haben, wo sonst keiner dran kam außer den beiden. Und da eben auch ein Verfahren war von wegen, das ist jetzt, ihr habt nicht die Pflanzen vor euch gegenseitig geschützt. Ja, und das ist natürlich Quatsch. Und tatsächlich, dieses Verfahren ist eingestellt worden. Und da wird jetzt eben hinterher auch noch Schadenersatz beantragt für diejenigen, weil die kurz vor der Ernte waren, die Pflanzen. Das hat ja dann auch seinen Wert. Und den wollen wir noch erstreiten für die Betroffenen. Und wir haben drei Führerscheinfälle laufen, von denen auch einer schon jetzt wahrscheinlich positiv ausgegangen ist. Auf jeden Fall ist das so mündlich angesagt worden oder so, dass da dem Betroffenen der Führerschein zurückerstattet werden soll. Ich glaube, er hat den jetzt noch nicht irgendwie in der Tasche oder so. Da kommen noch ein paar Informationen, aber auch da läuft die Sache wohl ganz gut. Ja, damit habe ich, glaube ich, alles erwähnt. Personalkosten, wie gesagt, 100 Fälle durchfilzen und die ganze Kommunikation mit Anwälten, Betroffenen und so weiter. Das ist natürlich auch Arbeit, die irgendwie gemacht werden muss und auch bezahlt werden muss. Ja, und da könnt ihr euch angucken, auch für die einzelnen Fälle einzeln aufgeschlüsselt, welcher wie viel gekostet hat und so weiter. Und ja, dass wir was gemacht haben mit eurem Geld von der letzten Weihnachtsspendenkampagne oder eben auch zumindest angestoßen haben. Wir haben auch ordentliche Rücklagen tatsächlich gebildet in 23 noch, also wo wir jetzt auch da noch Rücklagen haben, um die Fälle wirklich durchzuziehen, wenn die Kosten erst dieses oder nächstes Jahr anfallen. Womit wir bei der Spendenkampagne wären, die ist dieses Jahr deutlich geringer besucht sozusagen, hat weniger Support, wobei natürlich 69.49 €, die wir jetzt beisammen haben, auch ein toller Wert sind. Gar keine Frage, da ist ein Batzen Geld, da kann man viel mit anfangen. Aber es sind nur 44% von dem, was wir letztes Jahr hatten, also die Kampagne 2023-24, die geht ja immer bis zum 15.01. Da haben wir bombastische 156.000 € zusammengekriegt. Rekordwert, ja, also das war natürlich jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, ob wir den wieder erreichen. Da sind wir immer am Schwitzen, wenn wir so einen riesigen Betrag da haben. Das war das Jahr davor auch schon so und das ist noch mehr geworden. 69 ist natürlich sehr viel weniger. Aber das hat auch damit zu tun, dass eine Großspende die letzten Jahre immer dabei war und immer größer wurde. Ich glaube, zuletzt waren das 55.000 €. Die sind bis jetzt noch nicht eingegangen. Wir kennen auch den Spender gar nicht, der das immer gespendet hat. Zwar den Namen, aber wir wissen gar nicht, wer das ist, können ihn auch nicht kontaktieren. Und ja, es ist mal so eine Überraschung, ob der kommt oder nicht. Aber mal davon abgesehen, ist immer noch der Betrag deutlich weniger. Auch selbst wenn er jetzt dabei wäre, fehlt noch einiges sozusagen zu dem Betrag vom letzten Mal. Und was mich vor allen Dingen ein bisschen, also was ich viel interessanter finde, ist die Frage, wie viele Leute mitgemacht haben. Bis jetzt haben sich also nur 2260 Leute daran beteiligt. Nur ist auch toll, ja, auch bombastisch, auch super. Hätte man sich vor 10 Jahren auch nicht gedacht, dass wir so viel Geld von so vielen Leuten über die Weihnachtsspendenkampagne kriegen. Aber letztes Mal waren es halt 3.500 Leute und jetzt sind wir bei 2200. Vielleicht schaffen wir im Endspurt jetzt noch 2.500, aber 1.000 Leute weniger. Die jetzt als neue Fördermitglieder, die werden auch mitgezählt in der Zeit, oder eben als Spender ab 10 € da mitgemacht haben. Das mag diverse Gründe haben, aber vor allen Dingen nochmal der Appell jetzt, ja, Endspurt, wir haben noch 7 Tage bis zum 15.01. inklusive, könnt ihr mitmachen, per PayPal 10 € aufwärts reinwerfen. Ab 10 € kriegt ihr halt noch die Chance, bei einer Verlosung teilzunehmen. Wenn ihr überweist, schreibt eure E-Mail-Adresse dazu, wenn ihr da teilnehmen wollt, oder am besten Fördermitglied werden und uns dauerhaft unterstützen. Wie gesagt, wir tun was mit dem Geld, unter anderem eben klagen, ja, für eure Rechte. Ja, so viel dazu. Ihr könnt auf der Startseite nochmal tagesaktuell beobachten, wie viel da noch zusammenkommt und findet auch weitere Informationen zur Spendenkampagne. Thema Parteitage, da sind wir auch gleich wieder aktiv. Aber erstmal vorweg, es geht dabei auch um die Wahlprogramme. Ich habe ja hier schon letztens die Wahlprogramme vorgestellt, das waren aber die Entwürfe. Zum Teil jedenfalls, bis auf die FDP und die CDU, CSU, die haben das schon fix sozusagen, ihre Papiere, ihre Wahlprogramme, die diskutieren das gar nicht mehr auf dem Parteitag. Aber die anderen haben da schon noch Diskussionen laufen. Besonders spannend ist dabei dann tatsächlich auch die SPD, die jetzt als erstes auf dem Parteitag hat, nämlich morgen früh. Und da gibt es wohl noch Änderungsanträge, aber auch sehr unterschiedliche Signale. Und bei der SPD ist das besonders interessant, weil ja sowieso schon am meisten eben auch in den Ampelparteien uneinig war bei dem Thema, wo die Bundestagsfraktion der SPD am meisten Theater gemacht hat und auf einmal auf allerletzten Minute noch Diskussionsbedarf angemeldet hat. Und wäre fast gescheitert da noch an der SPD-Fraktion, das ganze Projekt. Insofern wäre es schön, jetzt mal im Programm zu sehen, ganz klares Statement pro Legalisierung, und zwar richtige Legalisierung, nicht das, was wir jetzt haben, und dann noch weiter vorwärts gehen soll, wie eben die anderen Parteien das auch machen, ja, die Legalized-Parteien, also Grüne, FDP, Linke, die haben alle stabile Statements pro Legalisierung in ihren Programmen. Bei der SPD aber nicht. Da steht bis jetzt gar nichts irgendwie. Und das beunruhigt einen natürlich, vor allen Dingen immer mit dem Blick auf die zukünftige Koalition, wenn die CDU da steht, als fettgrößte Partei mit Abstand und sagt, wir wollen jetzt das Cannabis-Gesetz zurückdrehen, ja, die alle wieder verfolgen, die Leute. Und dann ist natürlich wichtig, welcher Koalitionspartner sitzt da und verteidigt ja dann unsere Rechte oder nicht. Und die SPD ist da ein Wackelkandidat von der bisherigen Aufstellung, so wie sie sich verhalten haben bei dem ganzen Prozess. Aber auch eben, indem sie jetzt auf einmal im Parteiprogramm nichts mehr da reinschreiben. Und dann kam jetzt noch ein Artikel in der Rheinischen Post, wo ein Sprecher der Partei gefragt wurde, wo bei allen Parteien mal rumgefragt wurde. Und bei der SPD hat ein Sprecher der Partei, was immer das bedeuten soll, ja, würde ich ja normalerweise annehmen, der Pressesprecher, wie auch immer, hat gesagt, also wir haben jetzt legalisiert, wir haben im Frühjahr 24 Cannabis im Rahmen des Cannabisgesetzes legalisiert und gleichzeitig umfassend reguliert, sagt der Sprecher der Partei, was ja gar nicht stimmt, das ist gar nicht umfassend reguliert und legalisiert, sondern nur entkriminalisiert. Und damit ist die gescheiterte Cannabispolitik überwunden. Über das aktuelle Gesetz hinausgehende Regelungen halte die SPD nicht für erforderlich, sagt der Sprecher. Ja, also das ist ein Verstoß gegen den Vorstandsbeschluss, den die haben, nämlich richtige Legalisierung noch erreichen zu wollen, gegen das Europaprogramm, wo drin steht, wir wollen auf europäischer Ebene den Weg ebnen für eine richtige Legalisierung und nicht für so einen halbgaren Kram, wie wir das jetzt mit dem Cannabisgesetz haben. Und dann sagt der random Sprecher der SPD, ja, nee, das reicht jetzt so. Also das sind alles Signale, die machen keinen Spaß. Gleichzeitig gibt es auch andere Signale. Jetzt diese Woche zum Beispiel von einem Michael, der auf Twitter gefragt hat oder gesagt hat, ja, das Thema Cannabisgesetz muss noch in das Programm rein, macht da ein vernünftiges Statement, da ihr das zumindest beibehalten wollt. Und da kam auch die Antwort von Sebastian Rohloff, der ist Mitglied des Bundestages und im Parteivorstand. Ich gehe davon aus, dass das klappt. Wir werden sehen. Also morgen ist ja Parteitag, das wird spannend. Aber diese Frage hier nochmal kurz von Michael an den Herrn Rohloff zeigt, was möglich ist, ja, dass ihr da auch Wirkung entfalten könnt in den sozialen Mediennetzwerken. Und das ist auch nötig. Ja? Also wir müssen jetzt weiterhin Theater machen. Ich denke auch, dass das auch ein Grund ist, warum die Spenden bei uns zurückgegangen sind, jetzt bei der Weihnachtsspendenkampagne. Dass alle denken, okay, wir haben da jetzt das Gesetz und dann passt das ja schon irgendwie und ich kann jetzt anbauen und das reicht mir und ich bin happy. Aber ist immer noch nicht in trockenen Tüchern, dass das auch dabei bleibt, wenn die CDU jetzt an die Macht kommt. Und ihr müsst weiterhin uns spenden natürlich, aber auch aktiv werden in den sozialen Netzwerken. Wie Michael zum Beispiel, der halt Tinz und Kunst zurückmacht und sagt, ey Leute, lieber SPD, jetzt macht mal hier einen vernünftigen Beschluss da. Ich will da irgendwie Legalisierung im Programm sehen, sonst kann ich euch nicht wählen. Und genau das brauchen wir in Masse, ja, von euch allen am besten. Zum Parteitag, da sind wir wieder gefragt in dem Fall. Wir werden bei 3 Parteitagen, die jetzt anstehen, kleine Aktionen machen, die wir angemeldet haben. Also wir als Handverband in dem Fall, also mit kleinem Besteck. Ich sage extra Aktionen und nicht Demonstrationen. Wir mussten halt sehr kurzfristig stricken, auch zwischen den Feiertagen irgendwie, wo wir ja auch wir natürlich irgendwie familiäre Verpflichtungen haben und so weiter. Und auch sonst niemand da jetzt irgendwie angekommen ist und gesagt hat, ich will eine riesen Demo organisieren, die wir dann hätten supporten können oder so. Da haben wir gesagt, okay, was Kleines, Feines, Effektives machen wir. Und werden halt am Anfang der Parteitage da sein, 2 Stunden vorher, 2 Stunden nachher, dass sie besonders dann, wenn die Delegierten da reingehen, uns auch wahrnehmen. Ne? Großes Banner, ein paar Flyer, wir sind da. Und wenn jetzt Tagesschau und Co. ein paar Bilder davon machen wollen, ja, zufällig irgendwie, dann werden sie die kriegen. Dann werden sie da Leute haben, die den Legalize-Banner hochhalten. Und die Delegierten, die da vorbei werden, werden sehen, okay, die Handleute sind auch wieder da. Ja? Also dann, okay, ein Impuls sozusagen, der da ist. Und ob da jetzt 5 oder 50 Leute sind, ist letztendlich für diese Bilder nicht so entscheidend. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt eine riesen Anreise von Bayern aus Müsst ihr nicht machen. Ja, das, wir haben mir ein paar Leute, das reicht auch, wenn wir da mit 5 Leuten sind, die wir sowieso sind. Und wenn Berliner kommen, ja, wenn ihr da Frühaufsteher seid in Berlin, dann kommt gerne vorbei. Seid ihr gerne willkommen. Aber es ist nicht nötig, dass wir jetzt da riesige Aufrufe machen, weil wir sowieso so kurzfristig keine sehr große Demo hinkriegen. Ja, da ist die Szene jetzt auch nicht so, das haben wir ja schon häufig genug erlebt, wie zäh das ist, sozusagen viele Leute zusammenzukriegen. Und wir eben auch nicht die Kapazitäten hatten, das so schnell zu organisieren. Genau wie die Parteien selber jetzt alle irgendwie mit Wasser kochen und alles schnell stricken müssen. Deswegen machen die auch keine mehrtägigen Parteitage und deswegen gibt es keine Infostände auf den Parteitagen. Haben wir angemeldet, haben wir gefragt, wir wollten überall Infostände machen. Das hätten wir auch geschafft. Haben auch diese Vorbereitung haben wir auch gemacht, aber machen die halt alle nicht. Alles eintägige Parteitage, weil die selber irgendwie gucken müssen, wie sie es geregelt kriegen. Und so auch wir machen kleine Aktionen, feine Aktionen, wir sind aber da. Und ihr, wenn ihr sagt, ich wäre gerne gekommen, ha, wieso habt ihr nicht schon viel früher getrommelt? Ja, viel früher wussten wir gar nicht, wann, wo irgendwelche Parteitage überhaupt sind. Und vor allen Dingen, wenn ihr diese Energie habt, zu sagen, okay, ich hätte ein paar Stunden, ne, ich würde ein paar Stunden investieren da rein, geht in die sozialen Netzwerke und fragt da eure Kandidaten vor Ort, direkt bei euch im Wahlkreis, die Leute, die da antreten, wie steht ihr zur Cannabispolitik? Und zwar jeden Einzelnen, ja, dass sie alle merken, alle, die nachher im Bundestag sind, aber auch alle die, die irgendwie sonst aktiv sind in der Partei, dass sie merken, das ist ein Thema. Wir werden danach gefragt, ob vielleicht denken die selber, ja, ich dachte, das wäre schon alles erledigt und so, wieso, was wollen die überhaupt jetzt noch von uns? Ja, wir wollen von denen, dass die keinen Millimeter zurückgehen irgendwie mit der Union und das müsst ihr denen klar machen. Und da seid ihr insgesamt alle zusammen viel effektiver, wenn ihr alle diese Zeit, die ihr nach Berlin hin und zurück fahren würdet und bei uns da 4 Stunden in der Kälte rumstehen würdet, investiert und irgendwie eure Wahlkreisabgeordneten anhaut damit. Ja, also nicht zurücklehnen und sagen, die machen das schon und irgendwas erzählen von wegen, wir hätten da keine Riesendemo organisiert, sondern nutzt die Zeit dafür. Ja, das ist unterm Strich viel effektiver und wahrscheinlich auch viel schlagkräftiger als jede Demo vor irgendeinem Parteitag. Wobei ich nicht sagen würde, dass die umsonst ist, ja, wir sind ja auch da. Und wie gesagt, Berliner kommt vorbei, aber alle anderen, soziale Netzwerke, meinetwegen auch E-Mails, abgeordnetenwatch.de, die Kandidaten anhauen und sagen, kein Millimeter zurück und am besten eine richtige Legalisierung. Ihr könnt ja auch bei uns nochmal auf die Pressemitteilung gehen zu der Mehrheit der Bevölkerung. 59% der Deutschen wollen die Legalisierung. Könnt ihr denen auch bei jeder Gelegenheit um die Ohren hauen. Also, nicht zurücklehnen, mitmachen, aber mit den Parteitagen. Machen wir zumindest bei 3. Also die Grünen kommen als nächstes, morgen früh SPD. Da werde ich also gleich schlafen gehen, wenn ich die DHV-News geguckt habe und dann dahin morgen früh. Die Grünen kommen dann als nächstes am 26.01. und Anfang Februar ist dann erst die CDU dran. Wir werden übrigens auch noch weitere Sachen euch da nochmal konkreter vorschlagen, wie man jetzt da irgendwie die Abgeordneten angehen kann, auch im Internet und so weiter. Aber die meisten oder viele von euch sind schon kreativ genug, haben schon genug Ideen sozusagen und wissen, wo sie die erreichen, in welchen sozialen Netzwerken oder halt wie man die sucht und so weiter und wie sinnvoll ist, die dann auch mal anzusprechen. Zu den Grünen nochmal kurz, weil ich da gerade gesagt habe, da ist auch demnächst der Parteitag. Auch da ist noch viel Programmdiskussion am Start auf dem Parteitag dann letztendlich. Ich hatte ja gesagt, die haben zwar cannabismäßig ein gutes Programm, die Grünen, aber sonst Drogenputsch eben nicht, was sie sonst eigentlich haben, immer gehabt haben, wirklich prohibitionskritisch insgesamt und jetzt nicht nur irgendwie auf Cannabis bezogen. Wobei das bei euch sicherlich auch unterschiedliche Ansichten dazu gibt. Manche interessiert eben das andere Drogenzeug auch und andere nicht. Auf jeden Fall gibt es viele Anträge dazu. Und zwar insbesondere von der Landesarbeitsgemeinschaft Drogen Berlin. Da wollte ich nämlich nochmal drauf raus, weil das ist zumal ein gutes Beispiel dafür auch, wie man innerhalb einer Partei als Mitglied mitmachen kann. Wenn es nur das ist, was man unterschreibt. Da kann sogar jedes Mitglied bundesweit mitmachen, diese Anträge zu unterschreiben, die die LAG erarbeitet hat. Das ist aber eine Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Grünen Berlin. Und auch das gibt es nur in Berlin und nur bei den Grünen Berlin. Bei einer anderen Partei gibt es so eine aktive Arbeitsgruppe nicht und auch außerhalb von Berlin nicht. Gab es mal, ich habe selber mal eine Landesarbeitsgemeinschaft Drogen NRW gegründet und betrieben, bevor ich nach Berlin gegangen bin. Aber ja, wenn ihr Berliner seid und Grüne seid oder bereit seid, Grüne zu werden, das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ihr wirklich monothematisch, ohne irgendwie ständig in irgendwelchen Sitzungen rumzuhocken und euch da irgendwie durch die Parteigremien zu wühlen, da einfach nur Drogenpolitik betreiben und dahin gehen und mitmischen und mal die Handparaden wagen machen oder wie auch immer und eben Anträge formulieren und unterstützen. Ich verlinke euch das, was das genau für Anträge sind in dem Fall. Dann haben wir noch eine Aktion der Linken, die bis zuletzt im Bundestag noch aktiv sind und jetzt mal eine kleine Anfrage starten, die recht interessant ist. Da bin ich gespannt auf die Antworten. Zum Beispiel fragen die nach CSC-Statistiken, Anbauvereinigungen. Wie viele Anträge sind bundesweit gestellt worden, aufgeschlüsselt nach Bundesländern? Wie viele sind abgelehnt worden? Wie viele sind genehmigt worden? Und wie viele Strafverfahren gibt es da in dem Zusammenhang? Achso, genau, bei den CSCs nochmal, wie viel ist die Genehmigungspraxis unterschiedlich in den Bundesländern? In dem Sinne gibt es da einen Flickenteppich. Ja, den gibt es ja offensichtlich zwischen Niedersachsen und Bayern, ist halt 100% und 0% so ungefähr. Aber das mal rauszuholen, sozusagen datenmäßig, vom aktuellen Stand für alle Bundesländer, da bin ich gespannt, wie viele Daten die Bundesregierung da zusammengekratzt kriegt. Aber jetzt eben auch, wie viele Strafverfahren gibt es, wie viele Bußgeldverfahren wegen Verstoß gegen das neue Cannabisgesetz, wie viele Hausdurchsuchungen gab es deswegen oder wie viele Daten sind schon erhoben worden für die Evaluierung, ja, so wie die Auswirkungen des Cannabisgesetzes, da brauchen wir ja auch vorher schon Daten und wie viel es da eigentlich schon gibt. Wirklich lauter so interessante Fragen, wie es da mit der Eindämmung des Schwarzmarktes, wie schätzt die Bundesregierung das im Moment ein? Und eine sehr spezielle Frage noch zum Schluss. Wie interpretiert die Bundesregierung das Verbot des Konsums in unmittelbarer Gegenwart von Kindern und Jugendlichen? Ist insbesondere der Konsum im öffentlichen Raum, wo zum Beispiel minderjährige Personen an konsumierenden Menschen vorbeigehen, damit nach Interpretation untersagt? Also wirklich eine gute Frage. Man sitzt im Park irgendwo, darf nicht in der Nähe von Kindern und Jugendlichen konsumieren. Und die fahren irgendwie plötzlich irgendwie mit dem Roller irgendwie vorbei oder so, ja, in der Nähe. Ja, inwieweit ist das ein Problem? Mal gucken, was die Bundesregierung dazu sagt. Also die Linken bis zum letzten Punkt aktiv aus der Opposition raus. Kann man nicht meckern, die sind die ganze Zeit am Start gewesen und jetzt eben auch bis zum Schluss immer noch dabei. Die ganz kleine Nacht aus Brandenburg. Es gibt 5 Clubs in Brandenburg mittlerweile mit Genehmigung, eine Schlagzeile im Tagesspiegel. Und seit Juli haben 22 Vereinigungen insgesamt beantragt, 5 davon genehmigt. Also auch in Brandenburg geht es vorwärts. Diese Informationen kommen halt kleckerweise mal hier, mal da irgendwie. Insofern ist die Anfrage der Grünen, der Linken tatsächlich interessant, das Ganze mal zusammenzufassen. Hier kann ich immer nur mal hier hinblicken und da hinblicken. Und ja, in Brandenburg geht es jedenfalls vorwärts. Dann nochmal hier in die Region. Berlin-Pankow hat auch eine Absichtserklärung unterschrieben für ein Modellprojekt zur Cannabisabgabe. Wir hatten ja zuletzt hier die Pressekonferenz in Kreuzberg und Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln, die eine Absichtserklärung unterschrieben haben und soweit ich weiß auch schon gestellt haben, die Anträge auf Modellprojekt. Während Pankow auch schon mal vorgekommen ist hier, die hatten einen Beschluss des Bezirksparlaments, dass sie sowas machen wollen, aber eben noch keine Absichtserklärung. Und diese Absichtserklärung ist wohl aber doch noch im Dezember noch unterschrieben worden. Insofern ist jetzt auch Berlin-Pankow auf dem gleichen Stand wie Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg. Und die können jetzt im Prinzip zu 3 Bezirken hier in Berlin schon anschieben und Anträge stellen. So, da sind wir noch bei den Terminen. Das geht schnell. Kundgebung des DHV beim Bundesparteitag der SPD, muss nichts mehr weiter zu sagen. Morgen früh, 11.01. In Dortmund gibt es nochmal den VHS-Vortrag Cannabis denn Sünde sein? Und diesmal Recht versus Risiken und Co. 23.01. Und in Berlin Kundgebung des DHV bei der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen, 26.01. Und in Berlin Kundgebung des DHV beim Bundesparteitag der CDU am 3.02. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend und wir sehen uns wieder nächste Woche immer noch im Rotkopf-Hell-Design. Bis dahin.